Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
45. March for Life in Amerika. Präsident Trump wird bei jeder Gelegenheit kritisiert. Das 8. Kapitel von Amoris Laetitia muss Franziskus streichen. Heimliche Vorbereitung auf die Amazonas-Synode. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, sodass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Eine Woche ist wieder um und wir haben für Sie wieder vier Themen vorbereitet, was in der letzten Woche aktuell war. Der Heilige Vater ist zum Glück gut wieder heimgekehrt von der Lateinreise. Dazu werde ich auch etwas später vorlesen. Beginnen möchte ich aber mit dem March of Life in Amerika, die größte Kundgebung gegen Abtreibung. Donald Trump hat sich durch die erste Rede eines US-Präsidenten beim March of Life als der bislang stärkste Pro-Life-Präsident der USA gezeigt. Jeder Mensch kann sich ändern. Bis 2011 war Donald Trump pro-choice. Irgendwann hat sich seine Haltung nach Angaben einer Mitarbeiterin gewandelt. Er halte in gleicher Weise unkonventionell wie konsequent. Von Anfang an hatte der Kandidat Trump angekündigt, als Präsident alles in seiner Macht stände zu tun, um Pro-Life zu stärken. Das hat ihm besonders im Mittleren Westen der USA viele Stimmen eingebracht. Unmittelbar nach Amtsübernahme hat er die Mexico City Police wieder in Kraft gesetzt. Das war nichts Besonderes. Alle republikanischen Präsidenten machen das so. Die Demokraten setzen sie dann wieder außer Kraft. Das wäre keine Meldung wert gewesen. Es hätte Donald Trump noch lange nicht zum Pro-Life-Präsidenten gemacht. Doch er machte ernst. Keine Staatsgelder mehr für Planned Parenthood. Das war schon ein weitaus deutliches Zeichen. Die nun per Video übertragene Rede mag man als Populismus abtun. Trump ist allerdings nicht nur populistisch, Trump ist auch populär. Die Mehrheit der US-Amerikaner schätzt ihn immer noch. Seine Umfragewerte sind gut. Die Pro-Life-Bewegung sieht ihm ihren Helden im Weißen Haus. Wo er kann, schafft er Fakten. Das ist seine Art. Das ist nicht immer nur gut, vieles geht daneben. Doch er tut etwas für das Kommt an. Am Tag vor dem Marsch Pro-Life gab die US-Regierung neue Schutzmaßnahmen für Gesundheitsdienste bekannt, die Abtreibungen und andere bioethischen fragwürdige Behandlungen ablehnen. Das ist ein deutlicher Fortschritt in einer Gesellschaft, in der das Machbare immer problematischer wird und der Druck auf Ärzte, Krankenschwestern und andere Gesundheitswesen immer weiter wächst. Der Schutz der Gewissensentscheidung wird in Europa im Gegensatz dazu immer ausgehöhlt. Krankenschwestern, Hebammen und Ärzte, die keine Abtreibungen machen oder daran mitwirken wollen, können ihren Job verlieren. Die USA und Präsident Trump gehen einen anderen, einen besseren Weg. Europa reagiert verschnupft. Der von der linken Elite ungeliebte Trump macht sich wieder einmal zum Helden der jungen Amerikaner. Hier stehen die USA in deutlichem Gegensatz zu Europa. Junge Christen müssen sich nicht verstecken, sondern ganz offen und ganz offensiv auf. Der Präsident lobt die dafür. Vielleicht stoßt dem einen oder anderen biederen Evangelikaner die schonderinge Art von New York auf. Doch mit seiner klaren Haltung, seinen klaren Worten und seinen unzweideutigen Taten verschafft er Sympathien. Daher sollte man es durchaus ernst nehmen, wenn er ankündigt, den Fall Roe vs. Wade wieder aufzurollen. Erst diese Entscheidung des Supercourt der USA machte nach 1975 überhaupt Abtreibungen in den USA erst möglich. Zu Recht stellte Präsident Trump fest, dass die USA immer mehr pro-life werde. Der Schutz des Lebens in der Verfassung der USA ist sehr stark. Das betonte Trump in seiner Rede. Mit seiner Stärkung der Pro-Life-Bewegung gehen die Menschen in den USA den Weg, den wir auch in Europa gehen müssen. Vor jeglicher Verbesserung der Gesetze zum Schutz des Lebens steht sowohl in den USA als auch in Europa ein Paradigmenwechsel zugunsten des Lebens. Lebensfeindliche Praktiken müssen gesellschaftlich geächtet sein. Erst dann wird sich etwas ändern. Im Gegenzug müssen die Menschen, die sich für das Leben einsetzen, als Helden angesehen werden. So es gut und richtig war, der Präsident als ein Beispiel von vielen eine Frau und ihre Familie vorgestellt hat, die schwangeren Frauen in Not von Hoffnung gibt. Donald Trump hat sich durch die erste Rede eines US-Präsidenten beim March of Life als der bislang stärkste Pro-Life-Präsident der USA gezeigt. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Europa sollte sich ein Vorbild nehmen, wie Präsident Trump gegen die Abtreibung sich einsetzt. Nun machen wir eine kurze Musikpause und dann hören wir uns wieder. US-Präsident Trump wird bei absolut jeder Gelegenheit beschimpft, titelt cut.net. Dabei hat Trump es gewagt, sich mit der mächtigen Abtreibungslobby anzulegen. Und Trump hat einen Schlag gegen die Pädophilen angeordnet. Aber Europa hat geschwiegen und darüber nicht berichtet. Schon vor seiner Wahl, aber auch jetzt und fast noch mehr wird Präsident Trump bei jeder Gelegenheit beschimpft, schlecht gemacht und seine Misserfolge mit Häme berichtet. Und das nicht nur von europäischen Politikern, sondern auch von vielen Christen, auch Bischöfen. Und es sind oft dieselben, die betonen, dass sich die Kirche nur ja nicht in die Politik einmischen dürfe. Es zwar oft genug mit Lob für die Regierenden tun, aber dort schweigen, wo es ihre Pflicht wäre zu reden. Den US-Präsident hingegen prügeln sie bei jeder ihnen passenden Gelegenheit, wohl auch, weil er ihnen nichts antun kann. Wahr aber ist, die Christen sollten ihn verteidigen und loben und glücklich sein, dass Hillary Clinton die Wahl verloren hat. Nicht, dass Trump nicht verbale Fehler gemacht hat, aber für seine Taten fundiert er gerade aus Sicht der Christen, vor allem der katholischen, höchstes Lob. Trump hat es gewagt, sich mit der internationalen mächtigen Abtreibungslobby anzulegen. Und einige europäischen Staaten haben sofort protestiert und angekündigt, sie würden das Geld ersetzen, das Trump den Abtreibungsgeschäftsleuten wegnimmt. Und es gab keinen Aufschrei in Europa, obwohl dieses Handeln von Regierungen ungehörig ist. Sie nehmen ohne Rückfrage bei den Bürgern Steuergelder und schenken es den Abtreibern in den USA. Und jetzt hat Trump etwas getan, was vor allem die Christen zum Umdenken bringen sollte. Der Präsident der USA hat am berühmten Marsch für das Leben in Amerika eine Rede pro Life gehalten und sich damit mit allen Lebensschützern der Welt solidarisiert. Dabei ist Trump stolz darauf, der erste US-Präsident zu sein, der hier im Weißen Haus beim 45. Marsch für das Leben sprechen darf. Er nennt die freie Abtreibung in den USA eine unheilvolle Gerichtsentscheidung und erläutert, dadurch sei in den USA eine der schlimmsten Abtreibungsgesetzgebung auf der Welt eingeführt worden. Er hätte hinzufügen können, und diese Gesetzgebung hat in der ganzen Welt Nachahmung gefunden und hat sich im Denken von Millionen so festgesetzt, als ob sie bis zu Ende der Welt unveränderbar wäre wie die Nazi-Mythos von tausendjährigen Reich. Aber jetzt sieht Trump Hoffnung und glaubt, gestützt auf Umfragen zu wissen, dass die meisten US-Bürger keine Abtreibung bis zur Geburt wünschen, womit er die schlimmste und abartigste Form der Abtreibung genannt hat. Und er widerspricht und verspricht, unter meiner Administration werden wir immer das allererste Recht in der Unabhängigkeitserklärung verteidigen. Dies ist das Recht auf Leben. Dann erwähnt der Präsident, dass er darum Geldmittel für Abtreibungen gestrichen und Gewissensfreiheiten in diesem Bereich für Ärzte und Personal wieder eingeführt habe. Denn Obama hat sie abgeschafft. Diese wurde eingeschränkt und das Zuwiderhandeln bestraft. Ein markantes Beispiel kann man bei den Slowaken Wladimir Palko lesen. Zuerst hatte Präsident Obama in einem scheinbar guten Gespräch den Präsidenten der US-Bischofskonferenz, Kardinal Dolan, eine Korrektur der Bestimmung versprochen, die Religionsfreiheit bezüglich sensibler Frage wie die Lebensrecht eingeschränkt und auf katholische Einrichtungen zwingen wollten, Abtreibungen zuzulassen und Verhütungsmittel zu verteilen. Aber dann, wenig später, war alles anders, berichtet Doland enttäuscht. Der Präsident habe ihn nicht geändert und die Kirche habe nur wenig Zeit, sich anzupassen. Der Kardinal antwortete, wir brauchen keine Zeit, weil wir uns nicht anpassen werden. Trump korrigierte seinen Vorgänger. Und er sieht dieses sein Handeln in einem großen, vor allem durch die Gender-Ideologie verstärktem Zusammenhang. Wir schützen die Heiligkeit des Lebens der Familie als das Fundament unserer Gesellschaft. Aber Trump weiß auch um die Grenzen seiner Möglichkeit und sagt darum, er und alle, die in dieser Frage hinter ihm stehen, können nur erfolgreich sein durch die Herzen und Seelen und das Gebet der Menschen. Nachdem Trump noch auf das bewegende Beispiel einer großen Lebensschützerin hingewiesen hat, bedankt sich der Präsident bei den Teilnehmern des Marsches, wie es kein Papst hätte eindrucksvoller formulieren können. Wir sind immer bei euch. Möge Gott euch und die USA segnen. Danke, danke. Wir Christen sollten antworten. Danke, danke, Herr Präsident Trump. Hoffentlich wachsen angesichts dieser berührenden Rede wenigstens die Katholiken weltweit auf, befreien sich von ihren Vorurteilen und machen eine ähnliche Rede eines Politikers in Europa denkmöglich. Aber jetzt auch noch dies zum Thema Trump. Trump hat von den linken Medien unbeachtet einen Schlag gegen die Pädophilen angeordnet. Aber Europa hat geschwiegen und darüber nichts berichtet. Kein Wunder, weil es selbst zu tief in diesem Schlupf steckt, wenn man bedenkt, dass es in Holland sogar eine Partei gab, deren Ziel unter anderem die Legalisierung der Pädophilie war und wie tief der Kindesmissbrauch nicht nur in der staatlichen, sondern sogar in kirchliche Einrichtungen eingedrungen war und dass bis heute ein bekennender Pädophiler im Europäischen Parlament sitzt. Trump hatte auch den Mut, die muslimische Einwanderung zu bremsen, im Unterschied zu europäischen Politikern, die den Islam nur schönreden oder überlegen, auch sachlich Kritik am Islam zu bestrafen. Von Frau Merkel soll das Urteil stammen, dass der Islam eine Religion des Friedens sei. Also ob es nicht genug Belege für das Gegenteil gäbe, in den Taten und im Koran. Was will man eigentlich noch? Es scheint derzeit keinen Politiker auf der ganzen Welt zu geben, der so eindeutig gemäß den Geboten der Naturrechts handelt wie Trump. Dass er nicht immer diplomatisch handelt und ist seine Worte bei vielen Gelegenheiten besser überlegen sollte, ist wahr, hebt aber seine guten Taten nicht auf. Die Feinde Trumps sollten sich eigentlich und jene Toleranz bemühen, die sie ständig predigen. Wir brauchen dringend eine Umdenken. Ist es wirklich unmöglich, sich von Marx und seinen Gefolgsleuten Lenin, Stalin und denen im feinen Anzug zu trennen? Wer hat den Fall des Eisernen Vorhangs für möglich gehalten und vorausgesehen, außer dem heiligen Papst Johannes Paul II., wie Kardinal Meiser es von einem Gespräch mit Papst erzählte? Warum soll nicht auch die staatlichen legitimierten Massenmorden an ungeborenen Kindern zu einem Ende kommen, wenn die Staaten endlich tun, was sie müssten, wie es der genannte Papst lehrte. Auch wenn kein Gesetz der Welt bestimmt, Verbrecher einmal für immer verhindern kann. Gott mache uns wieder sehend für das Recht auf Leben und schenke uns die Kraft, entscheidend zu bekennen und zu handeln. Man kann auch hier dazu sagen, dass im letzten Jahr hier in der Schweiz ja Marsch für das Leben abgesagt bzw. verhindert worden war, weil die Abtreibungslobby einen wirklich unmöglichen Ansatz gemacht hat und die zuständigen Kantone sich oder beziehungsweise auf die Knie gegangen sind und den Marsch verhindert hat. Nur hier in Europa ist es so weit gekommen, dass das Moral und Ethik überhaupt nichts mehr zählt, sondern vor allem, dass Egoismus im Handeln ist. Und hier, wer ist, sind die Leidtragenden? Natürlich die ungeborenen Kinder und die Missgebrauchten. Nun würden einige sagen, ja, aber die katholische Kirche hat es getan. Ja, aber der heilige Papst Johannes Paul II. Hat sich mehrfach und auch Papst Benedikt, auch der jetzige Papst, hat sich mehrfach entschuldigt für diese Taten. Mehr kann man es nicht machen, aber man kann von den Politikern erwarten, denn sie haben die Moral leider verloren, dass sie auf die katholische Kirche hören. Nun machen wir hier eine kurze Musikpause und dann hören wir uns wieder.
Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton, Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür. Gib mir die guten Gedanken, nimm mir das Netz vom Verstand und lass mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Staunend und sehend, prüfend, verstehend, nehm ich die Welt an von dir. Sie zu durchdringen, dir wieder zu bringen, gib mir Gedanken. Längeren will noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit. Wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft, lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten, gib mir den Atem, die Kraft.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Franziskus soll 8. Kapitel von Amoris Laetitia zurückziehen, was wir hoffen. Das Kapitel und seine Interpretation durch die argentinischen Bischöfe enthielten unter anderem dem Deckmantel der pastoralen Liebe ein Umsturz der moralischen Ordnung, kritisiert Gerald Murray, Kirchen, Rechtler und Priester der Erzdiözese New York. Das 8. Kapitel der nachsynodalen Exhortation Amoris Laetitia enthalte Irrtümer. Er hoffe, dass der Papst es zurückziehen werde, sagt der Kirchenrechtler Gerald Murray in einem Interview mit Raimond Arroyo für den katholischen Fernsehsender EWTN. Murray verurteilte auch die Interpretation von Amoris Laetitia, wie sie von den Bischöfen der Seelsorgeregion Buenos Aires vorkommen wird und auf Veranlassung von Papst Franziskus in Acta Apostolica Sedis veröffentlicht worden ist. Diese Interpretation ist ein Umsturz der moralischen Ordnung und sollte ebenfalls zurückgezogen werden, verlangt Murray. Die katholische Lehre über die Natur der Ehe und die Unauflöslichkeit der Ehe, über das interessische Übel des Ehebruchs, das kann sich nicht ändern, sagte der Kirchenrechtler wörtlich. Die Interpretation der argentinischen Bischöfe widerspreche der ausdrücklich verkündeten Lehre aller vorangehenden Päpste. Die sei nicht nur seine Ansicht, sondern die Position vieler Kritiker, betonte Murray. Seine Kritik sei nicht als Angriff auf Papst zu werten, sondern als Hinweis auf einen Fehler, den der Papst und die argentinischen Bischöfe gemacht hätten. Er hoffe und bete, dass Franziskus das 8. Kapitel von Amoris Laetitia von sich aus zurücknehme, weil es der Kirche große Probleme bereite. Die Interpretation der argentinischen Bischöfe sei nichts weniger als ein Umsturz der moralischen Ordnung und habe eine Krise in der Kirche verursacht. Die argentinischen Bischöfe würden behaupten, dass es in manchen Fällen unmöglich sei, Ehebruch zu vermeiden. Damit würden sie eine Auffassung in die katholische Theologie einführen, welche dieser vollständig fremd sei, nämlich die Vorstellung, dass jemand nicht in der Lage sei, ein Gebot zu erfüllen und dass sich diese Person nicht wirklich schuldig mache, wenn sie Ehebruch begehe. Unter dem Denkmantel der pastoralen Liebe verberge sich ein Umsturz der moralischen Ordnung, eine Handlung, die sich in sich schlecht sei, wie beispielsweise der Ehebruch könne nie etwas Gutes sein, indem man einfach behaupte, die Menschen könnten diese Sünde nicht vermeiden, kritisiert Murray. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier eine 20-sekundige Intermezzo und dann kommen wir mit dem letzten Teil unserer Nachrichtensendung und es geht um die Amazonas-Synode. Amazonas-Synode wird über verheiratete Priester sprechen. Zielstrebig bereitet Papst Franziskus für Oktober 2019 eine Amazonas-Synode vor. Und wie bei den Bischofssynoden über die Familie steht das zu erzielende Ergebnis bereits fest: das Kippen des Priesterzölibats. In der Kirche aber herrscht betretendes Schweigen. Vor allem die Verfechter des Zölibates scheinen wie Kaninchen regungslos auf die Schlange zu starren. Das Schweigen hat je nach Position für oder gegen den Priesterzölibat unterschiedliche Gründe. Dabei wiederholt Franziskus zum Weihesakrament exakt, was er mit Umfragen, Bischofssynoden und Amoris Laetitia mit Zweideutigkeit, Tricks, Klärungs- und Diskussionsverweigerung und informellen Aussagen, die sich plötzlich als formelle herausstellen, seit Herbst 2013 bereits zum Ehesakrament vorexerziert hat. Das Drehbuch ist dieses Mal also bekannt, doch scheint es wiederum niemand wahrhaben zu wollen. Und wieder steht ein Bischof aus dem deutschen Sprachraum als Einflüsterer hinter dem Vorstoß. Bei der geleugneten, aber faktisch Anerkennung von Scheidung und Zweitehe war es der Schwabe Walter Kardinal Kaspar. Bei der Abschaffung der Priesterzölibats ist vor Alberger Erwin Kräuteler. Hummes Verfahren stammen aus dem Hunsrück. Am deutschen Wesen soll offenbar die Kirche genesen. Am 20. Januar mit letzter Änderung vor ein paar Tagen Mittag erschien in der römischen Tageszeitung Il Messaggero ein Artikel von Franca Giansoldati. Die Ausführungen der Vatikanistin da Bergoglianerin sind unverdächtigt. Sie irrt lediglich mit der Annahme, dass Vorbereitungstreffen für Synode haben am Freitag überraschend stattgefunden. Kardinal Baldisseri hatte es bereits vor der Lateinamerika-Reise von Franziskus angekündigt. Amazonas-Synode ist Hauptgrund der Papstbesuches in Chile und Peru. Und der Bischof von Puerto Maldonado schon vor der Ankunft des Papstes von Vorbereitungstreffen gesprochen. Amazonasbewohner sollen sich selbst evangelisieren. Der Bischof beschließt sich durchblickend, dass es sich nicht um eine spontane Amazonasbewegung handelt, sondern Rom im Hintergrund die Regie führt. Das geschieht vor allem über die REP. Das ist REPAM, ist das Pan-Amazonanischen Kirchennetzwerk, die eigens im Herbst 2014 mit Blick auf eine Amazonas-Synode gegründet worden und von Kardinal Hummes und Bischof Kräutler, zwei entscheidenden Zölibatsgegner, kontrolliert wird. Sie kontrollieren damit inhaltlich auch die ganze Vorbereitung der Synode. Die Gründung der REPAM enthüllt zudem, dass bereits seit Jahren an der Amazonas-Synode gearbeitet wird, obwohl offiziell erst im Oktober 2017 erstmals öffentlich davon gesprochen wurde. Nun, hier kann man wieder sehen, dass die deutschsprachigen Bischöfe oder die im deutschsprachigen Raum die Bischöfe die Kirche kaputt machen möchten. Falls sie wirklich heiraten sollen, können sie, und es gibt da eine Kirche, die sie Reformationskirche nennt, und dort können sie sich heiraten. Denn aus welchem Grund sollten diese zwei Bischöfe eigentlich eine solche Amazonasynode vorbereiten, wenn nicht der Hintergrund schon feststeht, den Zölibat abzuschaffen? Nun, ich hoffe und beten wir zum Gott, dass es nicht so weit kommt. Denn dann ist es beschlossene Sache und die Kirche wird entzweit. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für diese Woche. Ich hoffe, ich habe Sie informiert für das Wochenende, wo Sie im Gespräch sicherlich Informationen verwenden können. Und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Freitagabend und in jedem Haushalt, Wohnung, Appartement etc. Gottes Frieden. Aus dem Studio verabschiedet Sie Davor Novaković.